England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Heute mit dem Londoner Fonds- und Private Equity Manager Oliver Gardey zum Thema Auswandern.
Es gibt ja eine Frage, die sich die meisten von uns im Berufsleben schon mal gestellt haben. Nämlich, könnte ich eigentlich im Ausland auch Karriere machen, falls es mich doch mal in die Ferne zieht? Hast du dich das auch schon mal gefragt, Alex?
Ja, klar. In meinem Fall lag das ja natürlich auf der Hand, weil meine Mutter auch Italienerin ist.
Ah, un sangue caldo italiano.
Also da musst du schon noch ein bisschen üben, mein lieber Schieber. Aber ganz im Ernst, natürlich habe ich mich das auch schon gefragt. Ich glaube, mit dem Gedanken spielt jeder mal. In meinem Fall, wie würde ich als Expat in meinem geliebten England leben?
Wie wollen wir das englische Wort Expat übersetzen?
Na, das müsstest du als alter Lateiner eigentlich wissen. Das kommt nämlich von ex patria. Der englisch expatriate oder kurz expat ist also eine Person, die ohne Einbürgerung in einem fremden Land oder in einer fremden Kultur lebt. Und was Deutsche in England betrifft, gibt's da ja ein weltberühmtes Beispiel, nämlich den Komponisten Georg Friedrich Händel. Der ging im Jahr 1712 von Hannover nach London und kam nie wieder zurück.
Und der wäre dein Vorbild?
Naja, musikalisch schon, wenn ich da zum Beispiel an seine weltberühmte Wassermusik denke.
Naja, nun war Händel natürlich auch ein Expat, der etwas sehr Ungewöhnliches erlebt hat. Nämlich, dass der Hannoveraner Kurfürst Georg Ludwig, dem er ja quasi als Kapellmeister ausgebüxt war, plötzlich durch Erbfolge König von England wurde.
Ja, das muss man sich doch mal vorstellen. Da verschwindest du nach London, um deinem deutschen Regenten zu entfliehen und genau der wird dann neuer Herrscher in England und plötzlich bist du wieder von ihm abhängig. Aber seiner Karriere hat das Gott sei Dank nicht geschadet. Aber um Georg dem Ersten oder George dem Ersten ein bisschen zu versöhnen, hat er auch schnell mal die Wassermusik für ihn komponiert, die wir eben gehört haben. Später wurde er dann Theatermitbesitzer und ließ seine Kompositionen immer in eigenen Häusern aufführen. 1719 wurde er sogar musikalischer Direktor der Royal Academy of Music, der RADA, also ein echter Star damals.
Und ich kann dir jetzt ein modernes Beispiel für Erfolg in England nennen. Nämlich die Geschichte des unglaublich klugen Soziologieprofessors, EU-Kommissars und ehemaligen deutschen FDP-Politikers Professor Ralf Dahrendorf. Erinnerst du dich an ihn? Der hörte sich mal so an.
Erstens ist nach meiner Meinung der heterogene Nationalstaat, in dem sich verschiedene Religionen, Gruppen verbinden, immer noch der wirksamste Rahmen zum effektiven Schutz der Bürgerrechte. Und zweitens bin ich im Herzen ein unverbesserlicher Mondialist.
Und mal so.
If we don't manage to regulate conflict, we're quite likely to end up with worse conflicts than if we accept the fact that people have different interests.
Ja, Dahrendorf, mein Gott, der mal die berühmte London School of Economics geleitet hat und später sogar von der Queen geadelt wurde. Auch in Oxford war er mal Rektor.
Hey, du bist ja doch gebildet.
Na, siehste mal, vielen Dank, der Herr. Dahrendorf ist ja leider 2009 verstorben, aber er hatte eine tolle Karriere. Erst schlug ihn die Queen als Sir Ralph zum Ritter und später bekam er dann sogar einen Sitz im House of Lords.
Weil er 1993 von der Queen auch noch zum, jetzt muss ich mal tief Luft holen, Baron Dahrendorf of Clare Market in the City of Westminster erhoben wurde, also zum Lord. Ein langer Name. Und warum of Clare Market? Tja, das war sein trockener Humor. Clare Market war nämlich der Parkplatz der von ihm so geliebten London School of Economics.
Das ist wirklich eine tolle Geschichte, die jeden Auswanderer direkt träumen lässt.
Und wer weiß, was aus unserem Interviewgast Oliver Gardey noch alles werden kann, der als Manager des ältesten Private Equity Fonds an der Londoner Börse das britische Geschäftsleben wie kein zweiter kennt. Gestern habe ich ihn in Kensington getroffen und zum Thema als Deutscher in England befragt. Jeder von uns hat ja schon mal davon geträumt, wie es wäre, wenn man im Ausland lebt, ob in Amerika oder irgendwo auf der Welt. Und jeder von uns musste sich auch mit der Frage befassen, wie geht das denn mit meinem Beruf? Ich sitze hier zusammen mit jemandem, der das selber durchlebt hat, der heute in London lebt und der das Berufsleben als Ausländer sehr genau kennt. Das ist Oliver Gardey, ein Fondsmanager, der seit 25 Jahren in London lebt. Oliver, stell dich doch mal selber vor, was machst du eigentlich genau beruflich?
Ja, das fragen mich viele. Danke, Klaus. Was ich mache, ist, ich leite einen Private Equity Fonds, der auf der London Stock Exchange notiert ist. Und es ist der älteste Private Equity Fonds auf der London Stock Exchange. Den gibt es bereits seit 1981. Nennt sich ICG Enterprise Trust. Und unser Ziel ist es, für kleine Anleger Private Equity zugänglich zu machen. Und somit kann man an der Londoner Stock Exchange für im Moment um die 11 bis 12 Pfund eine Aktie kaufen und damit hat man dann the best of private equity investiert.
Das ist auch mal eine klare Ansage. Lieber Oliver, als du vor 25 Jahren nach London gekommen bist, ich weiß, du hast ja auch in Amerika gelebt mit der Familie, aber du bist ja nun mal Deutscher. Jetzt fragen wir nicht nach dem Pass, sondern im Herzen. Wie geht das? Was für ein Gefühl ist das? Zumal vor 25 Jahren, als die Welt ja noch nicht so zusammengewachsen war. Wie ist das? Muss man sich vorstellen, du kommst hier an mit zwei Koffern und musst dich zurechtfinden. Oder die Sprache war kein Problem für dich, denke ich mal. Aber wie kommt man sich davor?
Also vielleicht sollten wir zuerst mal darüber reden, warum wir nach England gekommen sind oder warum wir uns London und England ausgesucht haben. Weil hier hat man eine Weltmetropole, aber mit europäischem Flair. Und das hat uns eben sehr angetan und deswegen haben wir uns ausgesucht, eben nach London zu kommen. Daher sollte man sich London, als wenn man hierher ziehen möchte oder sein Berufsleben hier aufbauen möchte, sollte man sich halt das so vorstellen, man kommt halt eine Weltmetropole, aber eben wie bereits gesagt mit europäischem Flair. Und was halt London und England besonders auszeichnet, ist, dass es die Engländer eigentlich relativ relaxed sind und eine gelassene Ruhe ausstrahlen. Und die ganzen bürokratischen Kram, den man sonst so machen muss, wenn man in andere Länder geht. Also würde ich mal sagen, die Schweiz und die Deutschen sind ja von der Bürokratie her nicht unbedingt sehr einfach. Und das ist eben in England, und weil man auch das vergleicht mit Amerika, ist das einfach sehr viel einfacher hier in England. Hier Fuß zu fassen und hier sein Leben aufzubauen, ob das dann anfängt mit seiner Steuersachen, die eine Wohnung suchen und so weiter und so fort.
Oliver, wie ist denn die Firmenkultur hier, wenn man in einer Firma arbeitet? Also jede Firma, jedes Land natürlich hat eine eigene Firmenkultur. Ja, wir wissen die Japaner, wie höflich das dazugeht, aber auch wie hart. Man weiß es in Amerika, wie tough. Hire and Fire. Wie ist das in England? Wie müssen wir uns das vorstellen? Die Firmenkultur einer normalen Firma in England?
Also England, wie in so vielen Dingen, ist natürlich schon recht oft näher an Amerika als an Europa. Es gibt gewisse Sachen, da ist England näher an Europa als an Amerika und es gibt gewisse Dinge, wo eben das umgekehrt ist. Und gerade hier so Firmenkultur ist doch schon sehr angelsächsisch und daher eigentlich auch liegt näher an, sagen wir mal, der klassischen Amerika-Firmenkultur. Die Leute sind relaxter. In Deutschland ist man wesentlich direkter im Umgang miteinander. Also wenn jetzt ein Außenstehender sich das anschauen würde in Deutschland im Büro, würden sie fast sogar sagen, ah, die sind ja fast feindlich wie sie miteinander reden. In England ist man im Umgang miteinander immer schon sehr wesentlich höflicher, als man es in Deutschland ist. Und das ist auch nicht nur Firmenkultur, sondern einfach im Umgang generell. Und daher oft natürlich weiß man nicht so, vor allem wenn man Deutscher ist, weiß man eigentlich nicht, wo man so dran ist. Ist man nur höflich und letztendlich tut man dann hintenrum dann doch dann den Dagger dann reinstechen. Also insofern ist man von der Firmenkultur schon mehr Richtung Amerika angelsächsisch angesetzt.
Nun war das ja vor 25 Jahren möglicherweise auch leichter, hier ins Land zu kommen. Jetzt haben wir inzwischen den Brexit gehabt. Und der hat die Sache sehr kompliziert gemacht für Menschen, die nicht Engländer sind. Könntest du das mal konkret sagen? Wie sieht es aus, wenn jetzt heute jemand beschließt, er möchte nach England ziehen für eine Weile und möchte hier in seinem Beruf arbeiten? Würdest du sagen, es ist fast unmöglich geworden oder werden doch immer noch Leute gesucht?
Also es ist auf jeden Fall schwieriger geworden. Vor allem ist es natürlich schwieriger geworden für, sagen wir mal, also zum Beispiel, wir hatten sehr viele Bauarbeiter, die aus Polen gekommen sind, weil die einfach wesentlich besser waren von der Qualifikation als der klassische englische Bauarbeiter. Insofern hatten die hier großen Einfluss. Aber für den, sagen wir mal, diesen klassischen Handwerker, Restaurants, Köche, das ist wesentlich schwieriger geworden. Also italienische Restaurants sind natürlich immer sehr beliebt auf der ganzen Welt. Das ist wesentlich schwieriger für diese italienischen Restaurants, eben aus Italien ihre Angestellten auszusuchen.
Wie ist es mit der Finanzbranche?
Da, wo es natürlich schon noch, also jetzt nicht leicht, aber wo es absolut möglich ist, ist alles, was mit, sagen wir mal, mit einer relativ großen und hohen Qualifikation ausgestattet wird. Also zum Beispiel Financial Services, Technologie, Computer, alles, was so vor allem gerade im Technologiebereich ist, weil wir natürlich auch in England ein gewisses Brain Drain haben. Und da ist man sehr motiviert, eben auch Leute aus Amerika, aus der ganzen Welt, England schmackhaft zu machen und nach England zu bringen. Ein klassisches Beispiel ist, gerade bei den Unis, im Moment ist es ja sehr schwierig, hier eine Anstellung zu finden, wenn man mal anfängt und keine hohe Qualifikation hat oder gerade, sagen wir mal, nur keine hohe Erfahrung hat in einem gewissen Bereich. Wenn man von einer Top 20 US-College oder Universität absolviert hat, kriegt man ohne weiteres eine Aufenthaltsgenehmigung und ein Visa.
Und wenn jetzt jemand in England studieren will, wie sieht das heute aus?
Das ist relativ einfach, weil man einen Visa bekommt und solange man dann nach dem Studium wieder zurück ins Heimland geht oder so weiter, ins Heimatland geht, ist das relativ einfach.
Aber apropos Studium, es ist natürlich eine teure Angelegenheit, genau, in England zu studieren.
Ja.
Was muss man jetzt, sagen wir mal, für ein normales Semester, jetzt reden wir nicht über Oxford oder Cambridge,
ja,
aber sagen wir mal, für eine normale Universität in England, wo ist man da beim Semester oder Trimester oder wie auch immer?
Wie, ja, was würdest du da sagen? Da kenne ich mich jetzt nicht aus. Aber das ist natürlich, wenn man in Deutschland studiert, ist es frei oder in den meisten anderen europäischen Ländern. Und wenn man hier als Ausländer herkommt, muss man natürlich schon einiges für die Erziehung dann auch zahlen.
Gleichzeitig ist natürlich gerade London natürlich auch ein Paradies hinsichtlich der Institute und Studienmöglichkeiten. Das muss man schon auch sagen.
Ja, also die Qualität der Universitäten in London und in England ist natürlich nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Also da redet man nicht nur von Cambridge und Oxford, ob es jetzt UCL ist, Imperial, King's College. Also das ist natürlich schon sehr elitär hier, was man machen kann, wenn man interessiert ist in gewissen Bereichen.
Ich bin ja ein großer Freund der großen englischen Landschaften und ich finde das englische Landleben großartig und liebe auch viele kleine Städte. Da gibt es ja wirklich auch sehr viel zu entdecken. Wir versuchen das ja auch immer unseren Hörern zu vermitteln. Gerade haben wir das in Kent erlebt und auf der anderen Seite muss man sagen, das ist jedenfalls mein Eindruck im Moment im Jahr 2023, dass das Gefälle vom Land zu den Großstädten irgendwie sich gerade verändert. Also wir erleben das immer wieder, dass wir, wenn wir in kleinen Orten sind, die Leute sagen, da ist gerade mehr Arbeitslosigkeit, da haben Geschäfte zugemacht, da macht der Pub zu, wir finden keine Köche und so weiter. Und das äußert sich natürlich teilweise tatsächlich auch darin, dass es dann schon einige Ecken gibt, die auch nicht mehr so gepflegt sind wie früher und so weiter. Also ist mein Eindruck richtig, das Gefälle, also gerade in diesem Jahr in der Nach-Covid-Zeit, wo Arbeitskräfte fehlen, ist dieses Gefälle irgendwie stärker geworden.
Ja, und da merkt man eben den Brexit. Brexit ist auf jeden Fall natürlich wirtschaftlich gesehen für das Land ein Riesenproblem. Und diese Ankopplung an Europa, einen großen Binnenmarkt, das wirkt sich natürlich jetzt schon sehr stark auf die Wirtschaft aus. Und daher natürlich auch die Einnahmen für die Regierung. Und gerade eben diese, sagen wir mal, sehr viel diese Country Estate, Country Homes, Country Lanes, die kleinen Dörfer in Südengland oder in Nordengland, war natürlich sehr stark unterstützt von der Regierung, weil ca. 50-60%, also ein sehr hoher Anteil der Wirtschaft, wurde unterstützt eben von der Regierung.
Das war ja vor allem zu dem Thema, weil ich das selber mal recherchiert habe, Cornwall und Wales, das waren ja die ärmsten Regionen, die haben enorm profitiert von der EU. Und gleichzeitig ist in diesen Counties ist dann auch für den Brexit gestimmt worden.
Genau. Und die, nicht nur Subventionen von der EU, aber auch vom englischen Staat, also vom UK Government. Und da man jetzt, und das ist natürlich jetzt ein Double Whammy, was jetzt passiert ist mit Brexit. Die EU-Subventionen sind weg und die britische Regierung hat einfach weniger Einnahmen und ist hochverschuldet. Und da wirkt sich das natürlich jetzt schon aus.
Sehen das denn viele Geschäftsleute auch so? Oder ist da vielleicht, ich könnte mir denken, bei den Jüngeren ist man da sowieso aufgeschlossener und erkennt das Dilemma. Aber ich könnte mir auch wieder denken, dass bei Älteren möglicherweise man sagt, naja, den Preis müssen wir jetzt bezahlen, das ist halt so. Oder wie ist da die Stimmung? Was würdest du sagen?
Ja, die Stimmung ist natürlich jetzt schon, man hat einen gewissen Hangover. Also wenn man heute jetzt für oder gegen Brexit wählen würde, wäre das eine ganz klare Stimme gegen Brexit. Also da haben sich jetzt schon einige Leute sich das anders vorgestellt und sind damit natürlich unzufrieden, wie es aussieht mit dem Land und wie wir wirtschaftlich dastehen. Also insofern, da ist schon eine gewisse Ermüdung als auch eine Erkenntnis, dass das vielleicht doch nicht das Richtige war. Der Keir Starmer und die Tories, die Rishi Sunak, die haben sich ja auch zusammengetan und hatten ja vor ein paar Wochen ein Meeting, um mal zu besprechen, wie das jetzt eigentlich so ausschaut mit Brexit und wie gehen wir, also das war ja schon mal sehr interessant, dass beide, sowohl die Labour Government als auch die Tories, sich da zusammengetan haben.
Hältst du denn für möglich, dass die Tür dann nochmal geöffnet wird? Oder das kann man doch ohne Gesichtsverlust gar nicht mehr schaffen?
Ja, also wenn's schlimm genug ist und die Mehrheit der Bevölkerung gegen Brexit ist und wieder gerne in die EU möchte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man natürlich dann anfängt, darüber nachzudenken. Und wie auch welche Partei natürlich dann sich dann auch schon überlegt, wenn ich jetzt gegen Brexit bin, kriege ich dann vielleicht mehr Stimmen, dann sollte ich mir das vielleicht doch mehr ins Parteibuch reinschreiben. Also ich mache mir da keine großen Hoffnungen, aber ich würde es jetzt auch nicht als unmöglich bezeichnen.
Wenn ich mit Menschen spreche im Moment hier in England, dann höre ich eine gewisse Ahnung, dass möglicherweise doch bei der nächsten Wahl die Labour-Partei stärker sein wird. Ist das so ein Trend, der sich tatsächlich andeutet, oder ist es nur ein subjektives Gefühl der Menschen?
Also im Moment kann man eigentlich nur davon ausgehen, dass Labour die nächste Wahl gewinnt, weil die Tories sich ja da sich ziemlich ins Knie geschossen haben, was da angestellt wurde über die letzten 4-5 Jahre und die Bevölkerung eigentlich jetzt auch keine Lust mehr hat auf eine weitere Tory-Regierung. Da wird jetzt schon sehr stark gegen die Tories, also die Stimmung ist schon sehr stark gegen die Tories.
Aber die Engländer haben ja immer eine Fähigkeit gehabt, mit Krisen großartig umzugehen, sich zu schütteln, sich nochmal neu zu erfinden, ohne dabei ihre glorreiche Vergangenheit zu vergessen. Also das ist ja etwas, was man immer beobachten konnte, also nicht nur zu Churchills Zeit, sondern das war immer etwas, was die Briten ausgezeichnet hat, dass sie sehr belastungsfähig sind und dass sie anders mit Krisen...
Stoiker.
Das sind einfach Stoiker. Ja. Ich meine, das geht ja bis hin zum Alltag. Ja, das kennen wir ja alle. Wenn im Februar, März die erste Sonne rauskommt, ist man auch äußerlich belastbarer, indem man in kurzen Hosen rumläuft oder bei 14 Grad kaltem Wasser in die Nordsee geht und da eine Viertelstunde drinsteht.
Ja.
Aber das gehört ja, da kann man drüber lachen und schmunzeln, aber es gehört nach meiner Erfahrung tatsächlich zur englischen Mentalität, dass man mit allem gelassener umgeht als bei uns in Deutschland.
Absolut. Aber das ist sowohl die Stärke natürlich als auch die Schwäche, weil die Leute natürlich auch sowas wie Brexit vielleicht etwas gelassener sehen und vielleicht dann doch etwas schludrig länger damit leben. Während in Deutschland man natürlich schon, wenn einem was stört, wird dann mehr gemosert und dann wird auch mehr Aktion gemacht und wird dann einfach schneller gehandelt. Das ist natürlich sowohl die Stärke als auch die Schwäche von England.
Letzte Frage, lieber Oliver Gardey, wie ist denn im Moment die Wohnsituation in Greater London? Wollen wir das mal schon gleich ganz groß fassen? Sie ist ja schwierig, wie man immer hört und wie ich ja auch weiß aus Gesprächen mit Menschen. Aber ist sie denn so, dass zum Beispiel jetzt junge Leute, die im Beruf anfangen, Geringverdiener, junge Paare, tatsächlich sich London nicht mehr leisten können? Oder also wird der Kreis, in dem man dann rausziehen muss, immer größer? Oder gibt es da möglicherweise auch schon wieder so kleine Korrelative?
Ja, das kommt natürlich immer auf die Ansprüche an. Also wenn man so mit dem klassischen deutschen Anspruch kommt, was man so gerne hätte in der Wohnung, ist das natürlich in London schon schwierig. Also vom Platz her, von der Qualität, der Bauqualität, wenn man das vergleicht mit den Kosten, wie man in Deutschland leben könnte, da muss man natürlich schon einige Abstriche machen. Aber München ist inzwischen natürlich auch fast so teuer wie London. Insofern ist das Gefälle jetzt nicht mehr so hoch, wie es vielleicht früher war. Und was halt cool ist in London, es gibt halt immer wieder neue Stadtteile, wo die Jugend sich zusammentut. Und also ob das jetzt in Bermondsey ist oder East London, wo es früher vielleicht mehr Chelsea war, es gibt immer so Sammelpunkte. Also meine Kinder zum Beispiel, die verbringen jetzt wesentlich mehr Zeit in Stadtteile, wo ich noch nie vorher war. Ich bin dann immer wahnsinnig überrascht, wenn ich da ankomme und mir die anderen neue Stadtteile entdecke, was da für ein Leben ist und alle möglichen Coffeeshops und weil eben das Leben in London sehr kosmopolitisch ist und einfach eine Weltstadt ist, gibt es halt immer irgendwo Stadtteile oder Bereiche, wo es halt wahnsinnig viel Energie gibt und coole neue Stadtteile mit neuen Coffeeshops, Galerien, tolle Restaurants, aber das ändert sich halt immer die ganze Zeit. Und das schiebt sich halt immer so über London, über in verschiedene Stadtteile, je nachdem, wo es natürlich am billigsten oder sagen wir mal am effizientesten zum Leben ist.
Lieber Oliver Gardey, wir haben jetzt sehr viel gelernt von einem überzeugten Briten heute. Und ich danke dir sehr. Das sind viele, viele Dinge, viele Fragen, die man sich als Außenstehender stellt. Und die bei dem schönen englisch-amerikanischen Wort Expats, also Expatria, ja, die Menschen, die außerhalb ihres eigenen Landes leben, doch immer wieder auftauchen. Ich danke dir sehr, das war interessant. Und wir wünschen dir mit allen Engländern heute, dass England wieder gut auf die Füße kommt und das liebenswerte Land bleibt, als dass wir es alle sehen. Ich danke dir sehr.
Übrigens, das ist schon unsere 18. Folge vom Britpod gewesen und wir möchten an dieser Stelle mal ganz herzlich Danke sagen. Danke für eure Treue und euren Support, für euer Feedback, für eure positive Kritik und über die vielen Nachrichten, die wir von euch bekommen haben, haben wir uns natürlich auch gefreut. Falls ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, macht das doch gleich, drückt einfach die Glocke oben im Rand, dann verpasst ihr keine der kommenden Folgen und nehmt euch gerne Zeit, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und bei Apple könnt ihr dann auch noch ein paar nette Worte dazu schreiben. Wir freuen uns sehr und wir können euch versprechen, wir lesen alle Nachrichten. Ganz bestimmt. Danke. Diese Folge des Britpod wurde präsentiert von Romance TV. Ihr Sender für romantische Serien und auch Geschichten in Englands großartiger Landschaft.